Ich möchte einen Text lesen heute mit euch und Ihnen aus Matthäus 14, ab Vers 22. Matthäus 14, 22. Da heißt es: Und sogleich nötigte er die Jünger, in das Schiff zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmengen entlassen habe. Und als er die Volksmenge entlassen hatte, stieg er auf den Berg für sich allein, um zu beten. Als es aber Abend geworden war, war er dort allein. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen gehend auf dem See. Als aber die Jünger ihn auf dem See gehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen: Es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach: Seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus antwortete ihm und sprach: Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf den Wassern. Er aber sprach: Komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf den Wassern und kam zu Jesus. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach: Herr, rette mich. Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm: Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie in das Schiff gestiegen waren, legte sich der Wind. Die aber in dem Schiff waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Ich bete. Herr Jesus Christus, unser Gott, wir wollen dir Lob und Dank sagen für diesen Morgen, den du schenkst, dass wir gemeinsam in dein Wort schauen dürfen. Hab Dank für dieses dein Wort, das du uns gibst, dass du zu uns reden möchtest heute Morgen. Hab Dank für diese Geschichte, wie du Petrus aus seiner Not heraushilfst. Und hab Dank dafür, dass du unser Gott bist, der aus unseren Nöten in unserem Leben uns heraushelfen will. Hab Dank dafür, dass du der Schöpfer des Universums bist und dass du diese Predigt segnen willst. Amen. Eine sehr bekannte Geschichte, die ich euch heute mitgebracht habe, wo ihr vielleicht einige Predigten bereits drüber gehört habt, einige Gedanken schon zugehört habt, öfter schon gelesen. Und dennoch möchte ich genau diesen Text nochmal aufgreifen für ein neues Jahr, das vor uns liegt. Ich weiß nicht, was ihr im vergangenen Jahr erlebt habt für Ereignisse, wo ihr sagt, vielleicht ist es genau das, was der Petrus hier auch erlebt hat. Und ich möchte vier Punkte, die ihr auf euren Zetteln stehen habt, euch deutlich machen anhand dieses Abschnitts. Punkt 1 ist die Tiefe, die zieht. Punkt 2 der Schrei, der nötig ist. Ein drittes die Hand, die hält. Und viertens das Niederfallen, das folgt. Hier ist der Petrus in dieser Geschichte in ganz, ganz großer Not. Das hier ist vielleicht die Hilfsgeschichte schlechthin, wo Petrus auf dem Wasser ist, in den See Genezareth absinkt und von seinem Heiland Jesus Christus die Hilfe erfährt. Und genau das ist das, was jeder Christ, jeder Mensch, der Jesus Christus nachfolgt, auch in seinem Leben erleben darf. Und deswegen ist diese Predigt überschrieben mit des Heilands Not, des Menschennot, des Heilands Hilfe. Ein erstes, die Tiefe, die zieht. Petrus ist hier auf dem Wasser. Petrus geht auf dem Wasser zu seinem Herrn entgegen und auf einmal zieht ihn die Tiefe des Sees Genezareth ganz gewaltig nach unten. Also er verliert förmlich den Boden unter den Füßen. Die Tiefe, die zieht. Das ist hier mehr als nur ein physikalisches Gesetz, ohne Jesus auf dem Wasser zu stehen. Es ist hier vielmehr ein Symbol, dass es Momente in unserem Leben, aber auch in Petrus' Leben gibt, wo wir feststellen, Zeiten, dass die Tiefe zieht, dass sie nach unten zieht. Viele Geschichten, die wir wahrscheinlich selber schon gehört haben oder erlebt haben, persönlich oder im eigenen Bekanntenkreis, wie diese Tiefe ganz, ganz extrem nach unten ziehen kann, wo Menschen gemerkt haben, okay, ich komme mit dem Leben nicht mehr zurecht. Ich weiß hier an diesem Punkt nicht mehr, wie es weitergeht. Ein Ende gesetzt haben mit ihrem Leben, Selbstmord begangen haben. Vielleicht aufgrund finanzieller Verluste infolge einer Insolvenz oder weil sie nach einer 20-jährigen Ehe mit einer eingereichten Scheidung nicht mehr zurechtkamen. Ein Kind, was vielleicht verloren wurde. Ich bin gelernter Maurer und im dritten Lehrjahr, da habe ich ein Haus renoviert. Da war eine ähnliche Geschichte. Da war ein Mann, der hat privat ein großes Haus umbauen wollen. Das war ein Palast, war das. Da hatten drei Familien Platz gehabt. Er hatte zwei Kinder, meines Wissens nach, war verheiratet und er hat jahrelang dabei gesessen. Er hat jahrelang jeden Abend, jedes Wochenende in dieses Haus investiert und irgendwann wurde das zu viel. Irgendwann kam die Frau nicht mehr damit zurecht, hat die Scheidung eingereicht. Als ich dort anfing, dieses Haus zu renovieren, da habe ich noch den Abschiedsbrief oben im dritten Stock gesehen, wo er sich erhängte. Die Tiefe, die zieht. Momente, wo Menschen in ihrem Leben feststellen, ich komme nicht mehr damit zurecht. Ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Es hat für mich keinen Sinn mehr. Ich denke da an fürchterliche Missbräuche, gerade 44, 45 in Ostpreußen von sowjetischen Soldaten, wie sie viele junge Frauen, wie sie Mädchen vergewaltigt haben, wo viele nicht mehr sicher waren. Auf Friedhöfen, in Krankenhäusern, in Kirchen, selbst dort wurden sie vergewaltigt. Unglaubliches Elend, was viele Frauen dort erleben mussten. Dieser ganze Dreck, dieses ganze Elend damals. Die dann vielleicht zurückkamen in die Familien, aber das Elend dann noch weiterging, die keine Männer mehr bekommen haben, weil so eine Frau wollte keiner mehr haben. Da gibt es Berichte über Frauen, die fliehen konnten aus Ostpreußen und dann in anderen Teilen Deutschlands vergewaltigt wurden. Im Tagebuch der Anonymer heißt es über eine Frau in Berlin, das Flüchtlingsmädel aus Königsberg, das auch hier unterkam, wirft sich schreiend über den Tisch. Ich kann nicht mehr. Ich mache Schluss. Die Tiefe, die zieht. Ihr Lieben, es gibt Dinge und Mächte in unserem Leben, die so stark sind, dass wir denken, jetzt ist alles vorbei. Ich finde keinen Halt mehr. Ich verliere den Boden unter den Füßen. Ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Ich denke, viele von uns, wahrscheinlich gerade die Älteren, können viele Geschichten davon erzählen, was sie alle schon erlebt oder gehört haben, dass diese Tiefe ganz, ganz gewaltig ziehen kann. Doch es gibt nicht nur diese Schicksalsschläge, die der Mensch erleiden muss, Unrecht, das ihm angetan wurde. Für den Gläubigen gibt es nochmal eine Extratiefe, die zieht. Und das macht die Bibel, das Wort Gottes, deutlich. Der Widersacher, der versucht, das Kind Gottes, wo er ganz genau weiß, er kann sie jetzt nicht mehr aus der Hand des lebendigen Gottes reißen, der jetzt nur noch versucht, diese Nachfolger Christi in die Tiefe zu ziehen, in die Sünde hinein zu führen. Wenn wir an Hiob zum Beispiel denken, ein wohlhabender Mann, dieser Mann, der hatte alles, was ihr euch vorstellen könnt, der war unglaublich reich. Der musste sich um nichts mehr Sorgen machen. Der hat sich keine Gedanken mehr gemacht um seine Rente. Was er vielleicht noch irgendwie an Aktien anlegen muss, irgendwelche Immobilien anbauen sollte, Gold für sich anlegen muss, weil damit er ausgesorgt hat für später. Der hatte alles, dieser Mann. Der hatte Knechte, der hatte Mägde, der hatte viel, unglaublich. Ein ganz, ganz reicher Mann. Und dann bekommt er auf einmal die Nachricht, dass Rinder von ihm gestohlen wurden, dass Knechte von ihm umgebracht wurden. Das war ein Verlust für diesen Mann. Ein enormer Verlust. Dann kam direkt anschließend die nächste Nachricht. Feuer vom Himmel. Ein Großteil seines Kleinviehs wurde dabei verbrannt. Weitere Knechte kamen ums Leben. Welch eine Verlustangst musste dieser Mann bereits zu diesem Zeitpunkt gehabt haben. Dann kam die Nachricht der Chaldäer. Kamele wurden gestohlen. Die Knechte wurden umgebracht. Und dann wurde es auf einmal persönlich. Dann ging es auf einmal in die Familie Hiobs hinein. Wie seine Söhne und Töchter gemeinsam schön gemütlich im Haus sitzen, ein tolles Mahl haben, die haben gelacht, denen ging es gut. Und dann kam auf einmal ein großer Wirbelsturm, ein Wind, rüttelte an dem Haus und das ganze Haus brach zusammen. Begrub alle unter sich. Welch ein Schmerz musste dieser Mann zu diesem Zeitpunkt gespürt haben. Und als würde das noch nicht ausreichen, ging es dann auf einmal an seinen eigenen Leib. wie er dort in seinem eigenen Dreck, in seinem Elend sitzt, voller Geschwüre. Dieser Mann, der hat bestialisch gestunken, der hat sich vor sich selbst geekelt, mit einer Tonscherbe nur noch alles versucht abzukratzen von sich selber. Die eigene Frau, die sich dann auf einmal gegen ihn stellt und sagt, hey, sag dich doch ab von diesem Gott. Das hat doch alles keinen Zweck mehr, das hat doch keinen Sinn mehr. Wie muss Hiob sich gefühlt haben in diesem Moment? Dass er hinging und seine eigene Geburt auf einmal verfluchte. Der Widersacher, der Teufel, der will in die Tiefe ziehen, in die Sünde hineinziehen. Die Kirche ist in der Kirchengeschichte, das Boot ist in der Kirchengeschichte ja immer wieder ein Symbol, ein Sinnbild für die Kirche als solches gewesen. Aber wenn man anders möchte, kann das Boot auch ein Sinnbild hier für die Sünde sein, aus der unser Heiland Jesus Christus förmlich herausruft. Petrus geht ja erst auf den Befehl des Heilandes heraus, aus dieser Sünde. Jesus ruft ihn und Petrus geht aus diesem Boot heraus. Er ist jetzt ausgetreten aus diesem Boot und solange er auf Jesus Christus schaut, seinen Blick auf Jesus Christus gerichtet hält, solange kann er auf dem Wasser gehen. Als er jedoch anfängt, sich wieder an den weltlichen Dingen zu orientieren, an dem, was links und rechts um ihn herum passiert, dann beginnt er auf einmal wieder zu sinken. Und genau so, ihr Lieben, geht es jedem wiedergeborenen Menschen. Wenn der Mensch aus dem Boot der Sünde herausgestiegen ist, auf seinen Heiland Jesus Christus den Blick gerichtet hält, kann er auf dem Wasser gehen. Fängt er jedoch auf einmal an, sich an den weltlichen Dingen wieder zu orientieren, dann geht er unter. Wenn der Mensch sich an Wellen und Wind orientiert, dann zieht die Tiefe nach unten, dann packt der Widersacher einen so richtig. Und wie der Widersacher dann so zupackt, dieser brüllende Löwe, der umhergeht und suche, wen er verschlinge, erleben wir, wie die Tiefe zieht. Und genau das gibt es auch. Menschen, die losgekommen sind von der Sünde, die von Jesus Christus überführt wurden, die falsche Gewohnheiten, die Sünde in ihrem Leben losgelassen haben, die der Sünde entsagt haben, aber dann kurz wegschauen von Jesus Christus. Kurz den Blick wegrichten und auf einmal merken, wie diese Tiefe zieht. Und dann packt der Teufel einen so richtig. Da müsst ihr nur Männer fragen, wie das aussieht mit ihrer Pornosucht. Oder vielleicht bei Frauen, wie es aussieht mit dem Flirten. Es ist ja nur ein kurzer Blick, es bekommt ja sonst keiner mit. Ich sehe diesen Menschen ja vielleicht auch gar nicht wieder. Jesus ist klipp und klar in der Bergpredigt Matthäus 5-7. Er hat andere Maßstäbe. Wenn wir den Blick von Jesus Christus wegrichten, dann erleben wir, wie diese Tiefe zieht, wie wir keinen Halt mehr finden. Und dann packt der Teufel ein. Diese Woche meine ich noch zu stehen. Diese Woche ist noch alles gut gegangen. Aber kommende Woche falle ich dann auf einmal. 1. Korinther 10, 12. Daher, wer zu stehen meint, siehe zu, dass er nicht falle. Erst konnte ich mich ein Stück weit losreißen von der Sünde und dann zieht der Widersacher auf einmal wieder. Das ist wie, als wärst du so auf einem Pferd drauf, wo du fast runtergefallen wärst, packst dich gerade noch, kannst dich wieder auf dem Pferd satteln und fällst dann auf der anderen Seite runter. Falsche Freunde, mit denen man sich vielleicht einlässt, falsche Beziehungen, wo wir ganz genau wissen, das ist nicht gesund, das ist nicht gut. Wir wissen ganz genau, was richtig ist, weil der Heilige Geist in uns lebt. Dann schaut man auf Jesus Christus, dann kommt man kurz los. Weiß ganz genau, ich soll nicht auf die weltlichen Dinge vertrauen. Nicht auf meine Titel, die ich vielleicht habe, auf mein Vermögen, auf meine Gesundheit, meine sportlichen Leistungsfähigkeiten. Schaut kurz weg und findet dann keinen Halt mehr. Und wird noch viel, viel stärker gepackt und gebunden von dem, was er vorher nach unten gezogen hat. Das ist das geistliche Ziehen. Dieses Ziehen in die Tiefe, in die Sünde, geschieht immer wieder bei Unglauben. Das ist das, wovon der Hebräerbrief berichtet, Hebräer 3. Da berichtet der Schreiber von dem Volk Israel, wie es aus diesem Land Ägypten herausgeführt wurde, aus der Sklaverei des Pharaos herausgeführt wurde, durch das ganze Land hindurch. Und dann zu dem Schluss kommt, okay, am Schluss, es ist gar kein ins verheißene Land hineingekommen. Von denen, die rausgeführt wurden, nur zwei. Warum? Vers 19, wegen des Unglaubens. Weil sie nicht auf Jesus Christus, nicht auf den Heiland Gott geschaut haben. Weil sie sich an den Maßstäben links und rechts orientiert hatten. Solange Petrus auf dem Wasser schaut, solange er im Glauben auf den Heiland Jesus Christus ausgerichtet ist, da steht ja dieser Fels, wie so eine Brandung dort mitten in diesem Meer. Da können die Wellen dran peitschen, da passiert gar nichts. Da steht ja dieser Fels. Aber als er anfängt, sich an den weltlichen Dingen zu orientieren, von Jesus Christus wegschaut, dann sinkt er ganz, ganz gewaltig tief in den See hinein. Und das ist nicht etwas, was ich jetzt hineininterpretiere in diesen Text. Das ist eine Sache, die immer wieder in der Bibel vorkommt, wo die Bibel immer wieder von berichtet. Psalm 130, das ist der sechste Bußpsalm, da heißt es zu Beginn: Aus den Tiefen rufe ich Herr zu dir, Herr, höre auf meine Stimme, lass deine Ohren aufmerksam sein auf die Stimme meines Flehens. Da ist ein Mensch, der ganz, ganz tief gefallen ist. Er berichtet uns nicht davon, was er dort erlebt hat. Er berichtet uns nicht davon, was er dort erfahren musste. Wir sehen nur eins, er ist fix und fertig mit dem Leben. Da ging gar nichts mehr. Und er schreit aus der Tiefe zu Gott. Das ist das Erste, was wir aus diesem Text mitnehmen dürfen, wie dieser Petrus zu seinem Gott, zu Jesus Christus schreit. In dieser Tiefe, in der er drinsteckt, in dieser großen Not, wie er schreit. Ein zweites, der Schrei, der nötig ist. Wenn ihr in dieser Not seid, dann bleibt nur noch eine Sache übrig. Zum Herrn zu schreien. Der Petrus, der sinkt hier hinab und dann beginnt er zu schreien. Er schreit förmlich zu seinem Heiland. Das ist nicht so ein ruhiges, Herr, hilf mir, Axo, ne, mich da irgendwie jetzt herausholen. Er brüllt das so richtig aus voller Kehle raus. Mit allem, was in ihm steckt. Und dieser Schrei, der ist nötig, wenn der Mensch in die Sünde fällt. Wenn wir in solcher Not sind und die Tiefe zieht, dann ist ein Eingeständnis dessen nötig, dass ich mich selbst nicht retten kann, dass ich die Dinge nicht in der Hand habe, dass ich es nicht kontrolliere. Wie häufig mussten wir das schon erfahren? Nachdem wir uns Dinge vielleicht toll ausgemalt haben, ganz genau wussten, genauso wie das Laufen, mit Gebet da vielleicht rangegangen sind, und dann aber auf einmal anfingen, uns wieder an anderen Punkten zu orientieren. Dann gemerkt haben, oh, so einfach ist das vielleicht doch nicht. Sachen, Momente kommen anders. Ein Abschnitt der Strecke sind wir mit Jesus Christus gegangen und auf einmal zieht die Tiefe einen nach unten, weil wir den Blick weggerichtet haben. Und dann gibt es nur noch eins, das Schreien zu Jesus Christus. So ein Schrei ist Ausdruck tiefster Verzweiflung. Ein Herr, hilf mir, ich kann nicht ohne dich. Ohne dich bin ich verloren. Das ist der Schrei, der nötig ist. Und genau so müssen wir vor Gott stehen. Das ist nicht wie bei Glatteis, wenn es jetzt nächste Woche wieder frieren sollte, wir mit dem Auto in den nächsten Graben landen und dann unseren Nachbarn vielleicht anrufen, dass er uns dort herausholt, so im Sinne von meine Kraft und deine Kraft, gemeinsam bekommen wir schon hin, dann ziehen wir uns da gemeinsam wieder raus. So ist das bei dem lebendigen Gott nicht, im Sinne von meine Kraft und Gottes Kraft dazu. Wenn ich in dieser Tiefe bin, dann nützt meine menschliche Kraft mir gar nichts mehr. Da bleibt nur noch das eine, nur noch zu Jesus Christus zu schreien, ihn zu bitten, dass er, mein Heiland, mich da wieder rausholt, wenn die Tiefe zieht. Hier gilt dann nur noch eins, das Vertrauen auf die alleinige Kraft Jesu Christi. Wir brauchen vollständig die Kraft des Heilandes, Herr, hilf mir, als ein Anerkenntnis dessen, dass wir nichts tun können, dass unsere Kraft nicht ausreicht, dass wir kapitulieren müssen, dass dieser Schrei notwendig ist. Wie viele mussten das schon erleben von uns? Extreme Tiefen, Erlebnisse, Dinge, die getan wurden, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Wo wir festgestellt haben, dass diese Tiefe zieht, dass Konsequenzen drohen. Und dann erlebt haben, dass dieser Schrei notwendig ist. Und wenn ich zu Jesus Christus schreie, wie er uns dort herausgezogen hat aus dieser Tiefe, doch der Schrei, der ist notwendig. Ich meine, bei uns gibt es das nicht. Ich leite die Jugendgruppe dort in der St. Martini-Kirche, da gibt es das nicht. Da sind alle gut erzogen, ein moderates Sprachklima bei den Jugendlichen. Bei euch habe ich mir sagen lassen, sowieso nicht. Es ist alles immer sehr, sehr freundlich. Aber in der Bibel, da wird immer, immer wieder geschrien. Immer wieder geschrien zum lebendigen Gott. Die Plage in Ägypten zum Beispiel. Da ist der Pharao und kommt zu Mose bekennt scheinbar seine Schuld und sagt, okay, das ist ganz doof gelaufen, jetzt geh wieder zu deinem Gott, bete zu ihm, dass er diese Plage von uns nimmt. Und dann heißt es dann in Exodus 8, Vers 8, und Mose schrie zu dem Herrn wegen der Frösche. Oder Psalm 120, ich schrie zu dem Herrn in meiner Not und er hat mich erhört. Ich schrie, Herr, rette mich vor diesen Lügnern, vor allen Doppelzüngigen. Matthäus 10, 48, da ist Bartimäus, dieser blinde Bettler, der mitbekommt, dass Jesus gerade auf dem Weg ist, auf der Straße, und dann brüllt er, dann ruft er so richtig aus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Der wusste ganz genau, nur da ist Hilfe, nur zu ihm muss ich jetzt schreiben. Dann kommen die Jünger ja an und gehen dann zu ihm und sagen, hier, ne, Bartimäus, ein bisschen ruhiger bitte, das macht man hier in unserer theologischen Umgebung nicht. Ne, wir kommen vielleicht nachher zu dir, weißt du was ich, was sie ihm da alles noch erzählt haben. Und dann brüllt er noch lauter, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und erlebt dann, wie Jesus Christus zu ihm kommt und ihn heilt. In seiner Not. Joel 1, 14. Da wird das Volk aufgerufen, gemeinsam zum Herrn zu schreien. In der Bibel wird immer und immer wieder geschrien zum lebendigen Gott. Mir gefällt das. Ich muss auch mal wieder aufpassen, was meine Stimme betrifft, dass ich nicht zu laut werde. Meistens zum Leidwesen von Melanie, dass wenn wir dann zum Beispiel telefonieren, dann erzählt sie immer wieder, gerade wenn du ein bisschen aufgehst, wenn du begeistert von Dingen erzählst, dann muss ich das Handy schon immer ein bisschen weiter weghalten, weil das sonst zu laut ist. Oder wenn ich dann Sprachnachrichten aufschreibe, per WhatsApp verschicke, dann nimmt sie immer schon meine Hand, wenn sie dabei ist, und hält das ein bisschen weiter weg, damit ich nicht so ins Telefon brülle. Aber hier ist das Schreien etwas Wohltuendes, etwas, was notwendig ist, weil da eine lebendige Beziehung zum Schöpfer ist. Das ist etwas, was echt ist. Lass uns mal gemeinsam Psalm 42 aufschlagen. Psalm 42, die Verse 2 und 3. Psalm 42, Vers 2, da heißt es, wie ein Hirsch lechzt nach frischen Wassern, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Psalm 42, 2. Da ist dieser Hirsch, der lechzt. Dieses Wort im Hebräischen Gal bedeutet genau dieses Lechzen. Joel 1 wird das übersetzt mit Schreien. Dieser Ausdruck, ganz, ganz intensiv das auszudrücken, was in mir drinnen ist. Ich schreie, meine Seele schreit zu Gott, zu diesen Wasserbächen. In Beatenberg, wo ich studiert habe, da gibt es ein ganz, ganz bekanntes Tal, das ist das Justistal. Einmal im Jahr zur Brunftzeit versammeln sich dort über 200 Hirsche. Unglaubliches Spektakel, was wir hier in Europa noch erleben dürfen, wie dort 200 Hirsche zusammenkommen, um sich selber zu zeigen. Und ich bin da mal mit einem Kommilitonen dann nachts hingegangen, sind wir um 4 Uhr aufgestanden und dann haben wir uns das Ganze mal anhören wollen, zur Morgendämmerung da ein paar Hirsche beobachten wollen. Und es ist unglaublich gewesen. Wir sind dort in diesem Tal entlang gelaufen. Das ist wie so ein riesiges, gewaltiges Orchester, wie die dort wirklich brüllen, die so ein 200 Kilo Hirsch alles aus sich herausbrüllt, um auf sich aufmerksam zu machen. Ganz, ganz gewaltig. Und genau das ist das, was hier in Psalm 42,2 beschrieben ist. Dieses Lechzen, dieses Schreien, dieser Ausdruck, okay, ich will alles jetzt deutlich machen, was da in mir drin ist. Und da möchte ich euch Mut machen. Schreit. Schreit zum lebendigen Gott. Versteht mich hier nicht falsch. Es kommt nicht auf die Dezibel an. Es geht darum, dass ihr mit ganzem Herzen dabei seid. Dass euch das richtig erfüllt. Und dass ihr das rauslasst. Ihr wirklich alles rauslasst, was da in euch ist. Wie dieser 200 Kilo Hirsch, der da mit all seiner Kraft, mit all seiner Macht alles rausbrüllt. Dass ihr genau das so rauslasst. So wie dieser Petrus, der hier in seiner Not ist. Der nicht mehr weiter wusste. Der nur noch wusste, ich kann jetzt nur noch zu Jesus Christus. Der hat in diesem Moment nicht mehr an seine Schwiegermutter, an seine Frau oder sonst wen gedacht. Der wusste, ich kann nur noch da jetzt hin. Ich kann nur noch zu meinem Heiland. Erst wird er von dieser Tiefe gezogen Und dann bleibt nur noch eins, dass der Schrei, dieser Ausdruck zum Herrn, Herr, hilf mir. In den tiefsten Tiefen schreit sogar der lebendige Gott. Matthäus 27, 46, da hängt Jesus Christus am Kreuz und da heißt es um die neunte Stimme, aber schrie Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, lama sabachthani, was heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist das, was wir bei Gott finden. Das ist nicht nur so ein leises Säuseln wie bei Elia, dieses leise Säuseln im Wind. Wir kennen auch das andere, Jeremia 25, und der Herr wird brüllen. Amos 1, und der Herr wird aus Zion brüllen. Offenbarung 10, und er schrie mit großer Stimme. Das ist das, was wir erleben werden, wenn Jesus Christus eines Tages wiederkommt. Er wird nicht daherkommen und sagen, okay, klopf vorsichtig an unserer Tür, da bin ich, jetzt kommt mal mit, sondern das wird ein gewaltiges Erlebnis sein, das werden alle mitbekommen, das wird ein Brüllen, wird das werden. Und genau deshalb dürfen wir auch zu unserem Kopf brüllen, zu ihm schreien in unserer Not. Nochmal, hier geht es nicht um die Dezibel, hier geht es nicht um die Lautstärke, sondern es geht darum, dass ihr mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft zum Herrn schreit. Und dann werdet ihr erleben, wie der Bartimäus, wie dieser blinde Bettler, dass der Herr euch hilft und eure Hand hält. Ein drittes, die Hand, die hält. Denn das ist das, was der Petrus hier erleben darf in dieser Geschichte. Die Tiefe, die ihn hier herunterzieht, der Schrei, der zum lebendigen Gott nach oben geht und die Hand, die ihn dann hält. Die Hand des lebendigen Gottes. Und das ist ein ganz, ganz starker Punkt hier. Es ist was ganz, ganz Wunderbares, was das Wort Gottes uns hier deutlich macht in dieser Geschichte. Diese Hoffnung, die wir haben dürfen, das Wissen, wir haben einen Gott, der hält uns in unserer Not. Zu dem können wir schreien, zu dem können wir kommen mit unseren Anliegen, wenn wir untergehen. Da ist der lebendige Gott, der dich hält und das darfst du wissen. Das gilt nicht nur einem Petrus hier vor rund 2000 Jahren, das gilt auch dir. Dass der lebendige Gott da ist und dass er dich hält. Ganz egal, was dich momentan vielleicht runterzieht. Gott ist da. Und wenn du nichts aus diesem Gottesdienst mitnimmst, weil du vielleicht schlecht geschlafen hast, weil du eine schwierige Nacht hattest, weil die Sorgen dich vielleicht selbst übermannt haben, weil du nicht weißt, wie gewisse Dinge ausgehen, weil du merkst, okay, da sind Dinge in meinem Leben, da habe ich es nicht in der Hand, dann nimm wenigstens diesen einen Vers mit. Jesaja 41, 13. Jesaja 41, 13, da heißt es, denn ich, der Herr, dein Gott, ergreife deine rechte Hand, der ich zu dir spreche, fürchte dich nicht, ich helfe dir. In deiner Situation, in deiner Not, in deiner Schwierigkeit, sagt der lebendige Gott zu dir, denn ich, der Herr, dein Gott, ergreife deine rechte Hand, der ich zu dir spreche, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Ihr Lieben, das macht Christsein aus, dass wir einen liebenden Vater im Himmel haben. Einen Vater im Himmel, ein Vater, der sein Kind hält, der sein Kind nimmt und diese Hand festhält. Genau das macht Christsein aus. Dass Gott seine Kinder bei seiner Hand nimmt und dass wir jetzt wissen dürfen, mir kann nichts passieren, weil mein Heiland da ist, weil er mich hält. Und das ist ein ganz, ganz starker Punkt. Eine Sache, die wir immer wieder sehen in der Bibel, gerade in den Psalmen, wo viele Menschen ausgedrückt haben in ihren Gebeten zu Gott, dass sie nicht mehr weiter konnten, dass sie keine Lösungen im Leben für die Dinge hatten und dann geschrien haben zum lebendigen Gott. Psalm 13 zum Beispiel, da heißt es ganz am Anfang, Psalm 139, Vers 5, von hinten und von vorn hast du mich eingeengt und deine Hand auf mich gelegt. Nehme ich Flügel der Morgenröte, ließ ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Ganz egal, wo du hingehst, Du bist ein Kind Gottes und die Hand des lebendigen Gottes hält dich fest. Das ist wie dieser Hirte, wie wir es in der Lesung gelesen haben, der seine Schafe festhält. Wir haben keine Verheißung bekommen, dass wir nicht durch stürmische Zeiten gehen müssen, dass wir nicht über stürmische Seen hinüber müssen, aber wir haben die Verheißung einer sicheren Ankunft im Hafen. Doch dafür müssen wir immer und immer wieder anerkennen, dass wir von dem lebendigen Gott abhängig sind, dass meine Kraft es nicht ist, die mich da wieder rausziehen kann. Einer meiner Dozenten in Beardenberg hat das immer wieder deutlich gemacht. Er hat uns immer wieder eingetreten: Leute, das ist das, was wir begreifen müssen. Das ist das, was wir nicht nur intellektuell verstehen müssen, sondern was in unseren Herzen drin sein muss. Dass wir immer, ganz egal was ist in unserem Leben, ob wir uns gerade sicher fühlen, ob gerade alles rund läuft, ob wir gesegnet sind oder ob gerade alles drunter und drüber geht, dass wir wissen, wir sind immer vom lebendigen Gott vollständig abhängig. Da ist der lebendige Gott, der dich hält. Und das will ich dir heute Morgen noch einmal neu zurufen. Gott ist da und er umgibt dich von allen Seiten. Dir kann nichts passieren. Das ist nicht wie die Hand eines Menschen. Das ist nicht so, als wenn du jetzt auf dem Eis bist in den nächsten Wochen, dann einbrichst und die Feuerwehr gerufen wird, dann der so ein starker Feuerwehrmann sich dann kommt, dich herausholt mit seiner Hand. Diese Hand, von der hier die Rede ist, die ist viel, viel gewaltiger. Das ist die Hand des lebendigen Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat, der Schöpfer des Universums. Das ist die Hand, die in Josua 10 im Kampf gegen die Amoriter dahin geht und das ganze Weltgeschehen auf einmal festhält. Die Zeit nicht weiter vorangeht. Das ist die Hand des lebendigen Gottes, die auch dich in deinem Leben hält. Eine viel gewaltigere Hand. Matthäus 8, Jesus kommt da gerade vom Berg runter, begegnet einem Aussätzigen und dieser wirft sich in seiner Not, in seinem Elend vor dem lebendigen Gott und spricht dann: Herr, wenn du willst, dann kannst du mich reinigen. Und Jesus Christus streckte seine Hand aus, legte seine Hand auf ihn, rührte ihn an und sprach: Ich will, werde gereinigt. Das ist die Hand des lebendigen Gottes, der lebendig gemacht. Die Tochter des Jairus, da greift Jesus Christus die Hand und dann lebt sie auf einmal wieder. Und genau das werden wir auch sehen eines Tages. Die Hände, die Thomas dort sehen wollte, ob es wirklich so sei, ob es wirklich der Christus ist, ob wirklich die Löcher in seinen Händen drin sind. Auch diese Hände werden uns eines Tages aus den Toten auferwecken und uns Leben geben in alle Ewigkeit. Selbst dort, wo die finale Tiefe ist, wo nichts mehr an Leben da ist, wo das Herz auf einmal aufhört zu schlagen, da ist die Hand des lebendigen Gottes, die dich vom Diesseits ins Jenseits führen wird. Ja, wir müssen auf dieser Erde durch schwierige Zeiten, die stürmischen Seen, die werden da sein, wir müssen durch einige Täler hindurch, über einige herausfordernde Berge, aber wir wissen, wir werden sicher ankommen. Und genau das lässt mein Herz fröhlich sein. Das Wissen, Jesus Christus ist da. Auch in schwierigen Zeiten, in denen ich nur noch zum Herrn schreien kann. Er ist da, auch dort, wo Finsternis ist. Er ist da und hält dich. Hält dich auch in deinem Straucheln, in deinen Zweifeln. Das ist immer wieder schön, sich das vor Augen zu führen, zu wissen, okay, ich bin es nicht, der hier eine Leistung bringen muss auf dieser Erde. Sondern dass er das lebendige Gott ist, der sogar einen schwachen Kandidaten wie den Paul nimmt und trägt. Er wird auch mich eines Tages über die Himmelsschwellen tragen und ich werde dann vor ihm niederfallen. Und genauso hält er einen Versager wie mich fest und er hält auch dich fest mit seiner starken, mit seiner gewaltigen Hand. Und er lässt uns nicht los. Wir können uns loslassen, sagen von Gott. Wir können uns gegen ihn stellen, keine Frage. Das macht der Hebräerbrief eindeutig. Klar. Davor warnt der Hebräerbrief. Aber der lebendige Gott lässt dich nicht los. Nichts und niemand kann diese Schafe, meine Schafe, aus meiner Hand rauben. Johannes 10. Wenn du den Herrn lieb hast und dich an ihn klammerst, dann kann dir nichts passieren. Er ist die Hand, die dich hält. Und das möchte ich nochmal deutlich machen. Dass der lebendige Gott da ist, in deinem Leben und dir zusagt, dir kann nichts passieren. Er ist es, der dich hält. Nochmal Jesaja 41, 13. Denn ich, der Herr, dein Gott, ergreife deine rechte Hand, der ich zu dir spreche, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Ein viertes und letztes. Das Niederfallen, das folgt. Nachdem Petrus hier aus dem Boot ausgestiegen ist, da lesen wir dann, dass die, die im Boot waren, Vers 33, sich niederwarfen vor dem lebendigen Gott und sprachen: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Und das ist so ein Automatismus. Die haben hier erlebt, wie der Heiland handelt in dieser großen Not, und dann geschieht das ganz automatisch, dass der Mensch niederfällt und anbetet. Matthäus, ach, dieser Aussätzige, der wird geheilt und betet Gott an. Psalm 13, 2. Bis wann, Herr, willst du mich für immer vergessen? Bis wann willst du dein Angesicht vor mir verbergen? Der wusste nicht, wie es weitergeht. So beginnen ganz, ganz viele Psalmen, diese Not, dieses Elend in diesem, wo viele Menschen drinstecken. Und dann enden die Psalmen immer und immer wieder, wie auch dieser Psalm: Ich habe auf deine Güte vertraut. Mein Herz soll über deine Rettung frohlocken. Ich will dem Herrn singen, denn er hat wohlgetan an mir. Wir sollen niederfallen vor dem lebendigen Gott. Dort, wo wir erlebt haben, dass er uns aus den Tiefen des Lebens gezogen hat, wo er uns herausgeholt hat aus der Sünde, da sollen wir hingehen und den lebendigen Gott anbeten und ihm alle Ehre geben. In Hiob, da heißt es einmal, dass Gott uns die Dinge 2 bis 3 Mal im Leben zuruft. Samuel zum Beispiel wurde 3 Mal berufen. Die alten Brüder im Glauben sagen, dass jeder Mensch 2 bis 3 Mal ganz deutlich mitbekommt, ganz deutlich gesagt bekommt, dass Jesus Christus für diese Menschen gestorben ist. Manche Dinge sagt Gott uns aber wesentlich häufiger. Und das möchte ich euch deswegen durch diese uns sehr bekannte Geschichte nochmal deutlich machen, nochmal neu sagen: Fallt vor dem lebendigen Gott nieder, betet ihn an. Da geht es jetzt nicht darum, dass wir uns ständig hier auf den Boden schmeißen. Nein, es geht um eine Herzenshaltung. Das ist das, was passen muss. Dass ich dem lebendigen Gott alle Ehre gebe für das, was er getan hat. Und damit müsst ihr euch beugen mit dem Herzen. Wenn ihr das erlebt habt, dass Gott euch aus den Tiefen des Lebens herausgeholt hat, dass ihr daraufhin ihm dann alle Ehre gebt. Eigentlich ist das ein Selbstverständnis. So wie wir Danke sagen, wenn wir etwas erhalten haben, wie wir das den Kindern schon früh beibringen, Danke zu sagen, so sollte es auch ein Selbstverständnis sein, dass wir dem lebendigen Gott allein Lobpreis und Ehre geben für das, was er getan hat, an uns, in unserem Leben. Wie er uns aus dem größten Problem unseres Lebens herausgeholt, uns befreit hat, uns aus der Sünde herausgezogen hat, unser größtes Problem beseitigt hat, dass wir deswegen immer wieder vors Kreuz treten, immer wieder ihm die Ehre geben für die unendliche Gabe, die er an uns getätigt hat. So will ich ihm, dem lebendigen Gott, alle Ehre geben, wo er auch mich aus den Tiefen des Lebens gezogen hatte, wo er mich noch herausgeholt hat, wo er mich noch aus so manchen Tiefen herausholen wird und eines Tages aus den Tiefen des Todes fischt. Wenn der Heilige Geist dir das deutlich gemacht hat, dann bleibt nur noch eins übrig: die Anbetung vor dem lebendigen Gott. Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Und ich wünsche mir, dass euer Herz voller Dankbarkeit ist, voller Freude, voller Jubel und ihr Gott Dank sagt, dass er euch immer wieder aus den Tiefen des Lebens zieht, aus der Tiefe des Lebens gezogen hat und dass er euch aus den Tiefen, die kommen werden, immer wieder zieht. 4 Punkte, die ich euch aus diesem Text mitgeben wollte. Dass es dort Tiefen in unserem Leben gibt, wo wir keine Kontrolle mehr haben, wo es nur noch darum geht, zum Herrn zu schreien, als ein Anerkenntnis dessen, dass ich es nicht kontrolliere. Die Hand, die uns dann hält, und das Niederfallen, das folgt. Ich bete. Herr Jesus Christus, unser Gott, wir wollen dir Lob und Dank sagen dafür, dass du unser heiliger Gott bist, der über uns wacht. Hab Dank dafür, dass du uns aus dieser Tiefe herausgezogen hast, dass du uns aus der Sünde befreit hast und dass wir deine Kinder heißen dürfen. Dass wir wissen dürfen, dass du lebst, dass du uns errettet hast, dass du den Tod und den Teufel besiegt hast, dass der Teufel nicht mehr an unsere Seelen heran kann. Und wir wollen uns jetzt an dir klammern, Herr. Wir wollen ganz da immer bei dir bleiben, unseren Blick auf dich gerichtet halten, wissen, dass du es allein bist, der uns durch diese Erde führt. Manchmal sagen wir vielleicht wie mit einigen Psalmisten zusammen, Herr, wo bist du? Ich sehe dich nicht, ich weiß nicht, wie die Dinge geschehen, wie sie weiterlaufen sollen. Und dennoch wissen wir, wenn wir in dein Wort schauen, Herr, dass du es bist, der beständig über seine Gemeinde wacht. Und so wollen wir dich bitten, dass das, was wir hier durch dein Wort begriffen, was wir verstanden haben, was du uns deutlich gemacht hast, dass wir das in unserem Leben umsetzen. Dass wir darauf vertrauen für das, was kommt, für die Tiefen, die vielleicht noch vor uns liegen. Dass wir darauf vertrauen, dass deine mächtige Hand ist, nicht die Hand eines Menschen, sondern die Hand des lebendigen Gottes, es ist, die uns hält. Und wenn wir das erleben, wollen wir immer wieder auf die Knie gehen, wollen wir immer wieder niederfallen und dir alle Ehre geben. Lobpreis und Ehre sei dir allein, dem König. Amen.